Es ist das vielleicht brisanteste Manöver in der Geschichte der Bundeswehr. Die deutsche Armee übt die Flucht von Friedrich Merz aus Berlin. Aber nicht vor dem Volk. Erkennbar ist das Szenario eines Atomkrieges. Die jüngste Eskalation der Kriegsvorbereitungen ist Thema im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Ebola. Jetzt geht es schon wieder um Mythen und Desinformation. Und Milliarden für NGOs. Österreich zahlte auch für NATO-Lobbyisten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zu den Plänen für eine Flucht von Friedrich Merz aus Berlin geht es gleich. Aber zunächst zu einem anderen Thema, das auch zur bisherigen Bilanz des CDU-Politikers gehört. In den wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Der Arbeitsplatzabbau in der deutschen Industrie beschleunigt sich weiter. In den vergangenen 12 Monaten ging die Zahl der Beschäftigten in Industriebetrieben um fast 128.000 zurück. Das zeigt eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young. Insgesamt wurden seit dem Jahr 2019 rund 340.000 Stellen in der Industrie abgebaut. Mehr als ein Drittel davon allein seit Beginn des vergangenen Jahres. Die Kommunikation rund um das Ebola-Virus nähert sich immer stärker den Narrativen der Corona-Zeit an. Erstmals brachte nun ein Vertreter einer medizinischen NGO das Virus ausdrücklich mit dem Thema Desinformation in Verbindung. Sani Yakubu, leitendes Mitglied der Organisation Action Aid, erklärte: "Wir kämpfen nicht nur gegen ein tödliches Virus, sondern auch gegen Mythen." Zugleich sprach er von der Notwendigkeit einer Kampagne gegen Falschinformationen. Yakubu bezog sich dabei auf Debatten innerhalb der betroffenen Krisengebiete. Die Organisation Action Aid wird unter anderem von der Europäischen Union unterstützt. Die deutsche Bundesregierung hat erstmals offen eingeräumt, dass EU-Sanktionen auch zur Maßregelung von Kritikern eingesetzt werden. Hintergrund ist eine Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß. Der Politiker hatte unter anderem nach Sanktionen gegen deutsche Staatsbürger gefragt. Konkret ging es etwa um den Journalisten Hüseyin Dogru, aber auch um den in Brüssel lebenden Schweizer Ex-Geheimdienstoffizier Jacques Beau. In dem Schreiben des Außenministeriums heißt es wörtlich: "Restriktive Maßnahmen der EU sind ein außenpolitisches Instrument und keine justiziellen Maßnahmen. Daher stellen sie keine Strafe dar. Sie zielen auf Verhaltensänderung ab." Kritiker sehen darin ein brisantes Eingeständnis, denn die Formulierung bedeutet: Für Sanktionen ist nicht nur keine nachgewiesene Straftat notwendig, sie dienen sogar ausdrücklich der Umerziehung. Gerade im Fall politisch missliebiger Journalisten oder Kommentatoren wächst deshalb die Sorge, dass Sanktionen zunehmend auch als politisches Druckmittel eingesetzt werden könnten. Es waren nur wenige Worte, doch sie zeigen, wie angespannt die Lage in Europa inzwischen ist und wie sehr ein großer Krieg auf dem Kontinent längst nicht mehr nur Theorie ist. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die weißrussische Nachrichtenagentur Belta diese Bilder von Präsident Alexander Lukaschenko bei einem Besuch seiner Soldaten. Diese nahmen gerade an einem gemeinsamen Manöver mit der russischen Armee teil. Geübt wurde dabei offenbar auch der Einsatz von Atomwaffen. Und zwar so konkret, dass Lukaschenko selbst noch einmal nachfragte.
Das bedeutet, dass wir die nukleare Komponente anwenden? Ja, wir wenden die nukleare Komponente an.
Wann genau die Schwelle erreicht wäre, ab der diese nukleare Komponente auch im Ernstfall eingesetzt würde, blieb offen. Doch es gibt weitere Signale einer Eskalation. Am Wochenende flog Russland massive Luftangriffe gegen die Ukraine. Dabei kamen gleich mehrere Waffensysteme zum Einsatz, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Offiziell stellt Moskau keinen Zusammenhang her. Dennoch könnte der Angriff auch eine Reaktion auf das NATO-Außenministertreffen am Freitag gewesen sein. Zu Beginn der Sitzung im schwedischen Helsingborg hatte NATO-Generalsekretär Mark Rutte unverhohlen die unmittelbare Kriegsbereitschaft angekündigt. Wörtlich sagt er: "Ich weiß, dass viele Länder bereits sehr wichtiges militärisches Gerät in der Nähe des Einsatzgebiets vorpositioniert haben, um zu sehen, wie wir gemeinsam in der nächsten Phase helfen können." Die Planungen auf NATO-Seite zeigen dabei nur deutlich, der Westen rechnet offenbar nicht nur mit hybriden Konflikten oder Stellvertreterkriegen, wie häufig behauptet wird, sondern auch mit direkten militärischen Auseinandersetzungen auf eigenem Territorium. Bereits vor einigen Wochen berichtete auf 1 über Vorbereitungen für die Planübung Gesamtverteidigung 2026. Diese soll unter anderem in Berlin stattfinden. Die Landesregierung hatte damals erklärt, kaum Details zu kennen, was Beobachter jedoch bezweifeln. Nun musste die Innenverwaltung einige wenige Details bekannt geben. Sie stehen in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des BSW-Abgeordneten Alexander King. Die Antwort liegt auf 1 exklusiv vor. Daraus geht hervor, die Übung betrifft offenbar nicht nur Berlin. Wörtlich heißt es, das Bundesministerium der Verteidigung hat die Länder, also offenbar sämtliche Bundesländer, im August 2025 über das Übungsvorhaben Planübung Gesamtverteidigung 2026 informiert. Auch die Inhalte der Übung sind bemerkenswert. Genannt werden die Bereiche Gesundheitsversorgung, Verkehr, Ernährung und Versorgung sowie Kommunikation. Simuliert werden damit ausdrücklich die Auswirkungen eines Krieges auf die Zivilbevölkerung. Hinzu kommt ein weiteres Manöver, das derzeit in der Hauptstadt läuft. Der Name? Operation Bollwerk Berlin 2026. Laut Unterlagen geht es dabei um den Transport von Schutzbefohlenen sowie die Verbringung von Personen auf Wasserstraßen. Das sei ein deutliches Alarmsignal, kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens aus Berlin.
Eine Hauptstadt hat immer auch eine Symbolfunktion, besonders im Krieg. Dann markiert die Räumung des Regierungsviertels so etwas wie die angekündigte Kapitulation. Volodymyr Selenskyj wusste das. Im Februar 2022 lehnte er seine Evakuierung kategorisch ab. Es gibt viele weitere solcher Beispiele. Das sollte man im Hinterkopf behalten angesichts der aktuellen Übung der Berliner Garnison. In völliger Offenheit proben die Soldaten die Evakuierung der Bundesregierung. Vorgesehen ist eine Flucht über die Wasserwege. Man rechnet also offenbar mit einem Szenario, in der die Verkehrsinfrastruktur zusammengebrochen ist, zum Beispiel nach einem Atomschlag. Natürlich könnte man jetzt einwenden, übt Militär immer alles, auch unwahrscheinliche Situationen. Aber aus der Gesamtheit ergibt sich ein Bild. Vor einem Jahr probte die Garnison, sich durch die Schächte der U-Bahn voranzukämpfen. Auch hier in der Nähe des U-Bahnhofes Klosterstraße, wo 1945 die letzten Auszeichnungen vergeben wurden. Noch in diesem Jahr steht eine groß angelegte Planübung an. Es geht, soweit man aus den vagen Ankündigungen erfahren kann, darum, die Lebensfähigkeit einer Stadt aufrechtzuerhalten, die Kriegsgebiet ist. Schon länger existiert der sogenannte Berliner Krankenhausplan. Er sieht nicht weniger vor als die Umwandlung der Kliniken in Frontlazarette. Und jetzt also die Rettung der Bundesregierung aus einer Stadt, deren Straßen, Schienen und Flughäfen überfüllt, zerbombt oder gar verstrahlt ist. Ja, das zeigt, was die Politik offenbar seit längerem bis ins Detail plant. Und da reden wir nicht über hybride Kriege, also Provokationen, Cyberangriffe, Sperrungen von Seewegen irgendwo im Nahen Osten. Da reden wir noch nicht einmal über die Schützengräben im Donbass. Nein, wir reden davon, dass der Krieg in seiner ursprünglichen Form Berlin erreicht. So ursprünglich, dass feine Herren wie Merz, Klingbeil oder Kiesewetter in Sicherheit gebracht werden müssen. Raus aus einer Stadt, in der das Volk verrecken kann. Ohne zynisch wirken zu wollen, man muss ihnen fast dankbar sein. Denn die Herrscher machen uns damit auch deutlich, welche Rolle sie uns zubilligen. Und das ist die der Statisten im großen Showdown ihrer regelbasierten Ordnung, ihrer internationalen Gemeinschaft. In einem Krieg hier auf diesen Straßen. Ach so, wenn Sie zufällig nicht in Berlin wohnen sollten, in Hamburg, München, Köln oder Dresden, würde es nicht anders aussehen.
Doch auch Nicht-NATO-Staaten wie Österreich beteiligen sich zunehmend an den Kriegsplanungen. Bundeskanzler Christian Stocker bekräftigte jetzt beim Europaforum Wachau die strategische Ausrichtung der Alpenrepublik. Der ÖVP-Politiker sprach von einer Rückkehr der Großmachtpolitik. Daraus leitete er die Notwendigkeit einer engeren Anbindung an NATO und die Europäische Union ab. Wörtlich erklärte Stocker, unsere Neutralität ist rechtliche Richtschnur unserer Handlungsmöglichkeiten, aber sie ist kein Verteidigungskonzept. Die Neutralität schützt uns nicht. Trotz der offiziellen neutralen Position Österreichs will die Regierung die Militärausgaben deshalb schrittweise an das 2%-Ziel der NATO anpassen. Dieses Ziel soll laut Stocker bis zum Jahr 2032 erreicht werden. Auch die geplante Verlängerung des Wehrdienstes sowie die Beteiligung an europäischen Raketenabwehrsystemen wie Sky Shield dienen diesem Kurs. Darüber hinaus sprach sich Stocker für einen raschen EU-Beitritt aller Westbalkanstaaten aus. Damit sollen die westlichen Bündnissysteme weiter gestärkt werden. Die Kriegsvorbereitungen laufen im Westen wie im Osten auf Hochtouren. Auf 1 stellt ihnen als einziger Sender beide Seiten kritisch dar. Diesen unabhängigen Ansatz können Sie unter www.auf1.tv/unterstützen mit einer Spende fördern. Der Skandal um Millionenzahlungen der österreichischen Bundesregierung an überwiegend linke NGOs weitet sich aus. Der Abschlussbericht des Freiheitlichen Parlamentsklubs zum Rechnungshofausschuss zeigt, seit 2019 flossen nicht nur fast 8 Milliarden Euro an Vereine und Stiftungen. Auch transatlantische Lobbygruppen wurden mit Millionensummen aus Steuergeld unterstützt. Das bereits in dieser Sendung erwähnte Europaforum Wachau erhielt im überprüften Zeitraum mehr als eine halbe Million Euro aus öffentlichen Mitteln. Das Austria-Institut für Europa- und Sicherheitspolitik bekam sogar rund 1,5 Millionen Euro. Das Institut veröffentlichte in der Vergangenheit unter anderem Arbeitspapiere mit dem Titel Neutralität. Wozu? Darin wird die immerwährende Neutralität Österreichs als nicht mehr zeitgemäß dargestellt. An das Europäische Forum Alpbach flossen sogar rund 1,6 Millionen Euro. Auf seiner Internetseite wirbt das Forum ausdrücklich damit, Zitat, Ideen für ein starkes und demokratisches Europa zu entwickeln. Die NGO-Finanzierung war auch ein wesentliches Thema im großen Doppelinterview von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet mit den FPÖ-Generalsekretären Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker. Die spannende Sendung finden Sie ab Mittwochabend unter www.auf1.tv. In Tirol kam es am Wochenende zu einem schweren Fall mutmaßlich linksextremer Gewalt. Am Samstagnachmittag wurden zwei junge katholische Korporierte zunächst beleidigt, danach beraubt und schließlich körperlich attackiert. Laut einer Pressemitteilung des österreichischen Kartellverbands, kurz ÖCV, erlitten die beiden dabei, Zitat, ernsthafte Verletzungen. Die Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zeugenaussagen zufolge sollen die Angreifer dabei Antifa gerufen haben. Die Attacke ereignete sich am Rande des Penela-Tages des Mittelschüler-Kartellverbands, kurz MKV. Doch das war offenbar nicht der einzige Vorfall dieser Art. Auch in der Schweiz kam es vor kurzem zu einem Angriff auf ein Haus der patriotischen Jugendgruppe Junge Tat. Auf 1 sprach exklusiv mit der Aktivistin Selina Dienemann über den Vorfall.
Wir sind letzten Sonntag von einem wunderschönen Aktivistenwochenende aus den Schweizer Bergen hier zu Hause angekommen. Wir sind eine WG, eine Wohngemeinschaft mit vielen verschiedenen Menschen, politisch aktiven Menschen und auch nicht aktiven Menschen. Und als wir dann letzten Sonntag hier ankamen, mussten wir mit Schrecken feststellen, dass die Linksextremen, die Antifa, unser komplettes Haus und auch ein Auto zerstört und demoliert, besprayt haben. Wir gehen von einem Sachschaden von um die 50.000 Franken aus. Es ist wieder ein Paradebeispiel dafür, wie linke Hetze in Systempresse und Politik einen riesigen Schaden anrichten kann. Die Polizei ist natürlich, hat eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Jedoch wissen wir alle ja, dass die Polizei nicht unbedingt Interesse hat, Linksextremismus zu bekämpfen.
Am Samstag ging die diesjährige Weltgesundheitsversammlung der WHO zu Ende. Erneut ohne vollständige Einigung zum Pandemievertrag. Das bestätigte die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Internetseite. Demnach scheiterten die Verhandlungen, wie bereits vor einem Jahr, vor allem an der Frage der Impfstoffe. Zwar unterstützen alle Mitgliedstaaten grundsätzlich den Einsatz von Impfungen, Streit gibt es jedoch weiterhin bei der Finanzierung und bei den Patentrechten. Vor allem Staaten des globalen Südens fordern eine Lockerung des Patentschutzes. Die Industriestaaten befürchten dagegen wirtschaftliche Nachteile und Gewinneinbußen für die Pharmaindustrie. Der Pandemievertrag selbst wurde bereits im Mai 2025 angenommen. Er kann jedoch erst dann offiziell zur Unterzeichnung und Ratifizierung freigegeben werden, wenn auch der entsprechende Anhang beschlossen ist. Trotz der gescheiterten Verhandlungen gilt das Vorhaben aber nicht als beendet. Nach Angaben der WHO soll spätestens bis Mai 2027 eine Einigung erreicht werden. Erste neue Gespräche sind bereits für Juli dieses Jahres geplant. Im Interview des Tages spricht Martin Müller-Mertens mit dem Juristen Professor Martin Schwab.
Es könnte einer der größten Justizskandale der vergangenen Jahre sein. Julia Neigel, bekannt als Sängerin Jule Neigel, so nannte sie sich früher, klagte gegen die 2G-Verordnung in Sachsen und dann später auch gegen die Lockdown-Verordnung. Das Ganze wurde natürlich vom Oberverwaltungsgericht Bautzen abgelehnt, mit einem Urteil, das schon vorher feststand. Darüber haben wir bei Auf 1 vor einigen Wochen berichtet. Aber mittlerweile ist die Geschichte weitergegangen. Unter anderem gibt es ein weiteres Urteil, genauer gesagt ein Teilurteil, das auch schon feststand. Das ist also das zweite dieser Art. Es gibt eine Strafanzeige gegen die Beteiligten, die von der Staatsanwaltschaft in Görlitz zumindest bearbeitet wird. So jedenfalls hat die Behörde uns das geschrieben. Und es steht immer noch die Frage im Raum, war die damalige Notstandsverordnung überhaupt rechtmäßig? Also gab es sie rein juristisch und konnten deshalb Menschen deswegen bestraft werden? Julia Neigel steht nicht alleine vor Gericht. Sie wird unterstützt unter anderem von dem Juristen Professor Martin Schwab, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Herr Schwab.
Hallo Herr Müller-Mertens. Grüße Sie.
Hi. Grüße Sie auch. Die Berliner Zeitung hat diesen ganzen Fall bezeichnet als neuen Sachsensumpf. Sachsensumpf, das war ein Skandal in den 90er Jahren. Da ging es um Prostitution, um Kinderhandel. Also jetzt nicht identisch, aber ich glaube, es war mehr die Auswirkung gemeint, die Bedeutung. Mhm. Würden Sie das teilen? Ist das in dem Sinne ein neuer Sachsensumpf?
Ich meine, das Thema Sachsensumpf habe ich noch in Erinnerung. Da ging es ja auch wohl um ein Netzwerk von oder ein angebliches oder tatsächliches Netzwerk von korrupten Politikern, Richtern und Staatsanwälten. Der Journalist Jürgen Roth hat das in einem Buch verarbeitet, welches sich nennt Anklage unerwünscht. Und ich weiß noch, dass er dann selber unter Anklage stand wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Ob wir hier eine vergleichbare Situation haben, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir es hier offenbar zu tun haben mit einer Verquickung von Exekutive und Judikative, die, ich muss es so deutlich sagen, eines Rechtsstaats unwürdig ist.
Es ist jetzt sehr fein ausgedrückt. Ich formuliere es mal ein bisschen gröber und frage Sie, ob Sie das zumindest nicht dementieren. Da hat die Politik die Justiz wie am Knüppel gemacht?
Ja, ich würde es mal so formulieren. Man hat die Justiz bereits so konditioniert, dass sie der Regierung da, wo es wirklich ans Eingemachte geht, nicht wehtut.
Jetzt geht's, und lassen Sie uns am Anfang vielleicht den Fall nochmal aufschlüsseln, im Grunde um 2 Verordnungen, gegen die Sie geklagt haben oder gegen die Julia Neigel mit ihrer Unterstützung geklagt hat. Eine 2G-Verordnung und dann eine Lockdown-Verordnung. Vielleicht ganz kurz, gegen was genau sind Sie vorgegangen?
Also, ursprünglicher Klagegegenstand war eine Verordnung, in der unter anderem eben auch Konzerte, deswegen war Julia Neigel ja betroffen, unter ein 2G-Regime gestellt wurden. Das war eine Verordnung, die am 5.11.2021 im Kabinett beschlossen wurde und angeblich am 8.11.2021 in Kraft trat. jedenfalls laut dem Verordnungstext. Wir wissen mittlerweile, dass sie auch diese Verordnung nicht rechtzeitig zur Post gekriegt haben zu diesem Datum. Aber jedenfalls war diese Verordnung am 5.11.2021 beschlossen, sollte am 8.11.2021 in Kraft treten. Diese Verordnung hat Julia angegriffen mit einer Klage, die am 24.11.2021 bei Gericht einging. Das wäre auf jeden Fall noch innerhalb des Geltungszeitraums gewesen, denn die Verordnung war bis zum 25.11.2021 befristet. So. Jetzt hat aber die sächsische Staatsregierung, genau genommen das Gesundheitsministerium, das heißt in Sachsen ein bisschen anders, das heißt sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Na, Ironie des Schicksals, man macht 2G, grenzt Ungeimpfte aus und quatscht von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Aber gut, so heißt dieses Ministerium nun einmal. Da wurde am 19.11. eine neue Verordnung beschlossen. Die steht im sächsischen Gesetzes- und Verordnungsblatt Nummer 40 aus 2021, welches das Ausgabedatum 20.11.2021 trägt und hätte am laut Verordnungstext am 22.11.2021 vorzeitig in Kraft treten und die 2G-Verordnung ablösen sollen. So, und jetzt war die ganze Zeit in diesem Verfahren nur im Streit, hat diese Lockdown-Verordnung, die wir dann natürlich auch angegriffen haben durch eine sogenannte Klageerweiterung, diese 2G-Verordnung vorzeitig abgelöst mit der Wirkung, dass diese 2G-Verordnung zu spät von uns angegriffen wurde, weil abgestorbenes Recht jetzt mal auf Trinkstärke reduziert, die Verwaltungsgerichte nicht mehr interessiert und deswegen dagegen auch nicht mehr geklagt werden kann.
Das vollständige Gespräch finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Wie Sie sehen, halten die Corona-Repressionen gegen Kritiker auch noch Jahre nach dem letzten Lockdown an. Nur bei Auf1 erhalten die Betroffenen eine Stimme. Mit Ihrer Spende über das Formular unter der Sendung unterstützen Sie die Corona-Aufarbeitung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.